Der Bibeltext für die Predigt steht heute in Richter Kapitel 4, Verse 1 bis 10 und 12 bis 16. Deborah und Barak besiegen Jabin und Sisera. Nachdem Ehud gestorben war, taten die Leute von Israel von Neuem, was dem Herrn missfällt. Da gab er sie in die Hand Jabins, des Königs der Kainiterstadt Hazor. Dessen Heerführer, Sisera, hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Jabin besaß 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre lang unterdrückte er die Israeliten hart. Deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Damals hatte eine Prophetin namens Deborah die Frau Lapidots, das Richteramt in Israel. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Ramah und Bet-El im Bergland von Ephraim und entschied Rechtsfälle, die die Leute von Israel ihr vorlegten. Eines Tages bestellte sie Barak zu sich, den Sohn Abinoams aus Kedesh im Gebiet des Stammes Naphtali. Sie sagte zu ihm: Der Herr, der Gott Israels, gibt dir den Auftrag. Nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Jabins Heerführer Sisera mit seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer an den Bach Kishon locken und dort in deine Hand geben. Barak sagte zu Deborah: Ich gehe nur mit, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Gut, erwiderte Deborah, ich komme mit. Aber der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand sie auf und ging mit ihm nach Kedesh. Dorthin berief Barak die Männer der Stämme Naphtali und Sebulon. 10.000 folgten ihm auf den Berg Tabor und Deborah begleitete sie. Da erhielt Sisera die Meldung: Barak, der Sohn Abinoams, ist mit einem Heer auf den Berg Tabor gezogen. Sofort rief er seine 900 Streitwagen und alle seine Kriegsleute zusammen und zog von Haroshet-Goyim an den Bach Kishon. Als er dort ankam, sagte Deborah zu Barak: Schlag los! Heute hat der Herr dir Sisera und sein ganzes Heer ausgeliefert. Ich sehe, wie der Herr selbst vor dir her in die Schlacht zieht. Da stürmte Barak vom Berg Tabor ins Tal hinunter und die 10.000 folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf die Kainiter zukamen, versetzte der Herr den feindlichen Heerführer und sein ganzes Heer in Angst und Schrecken. Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Streitwagen Siseras und seine Soldaten bis nach Haroshet-Goyim. Das ganze Heer wurde vernichtet. Nicht ein Mann entkam.
Danke, Steffi, fürs Lesen. Ihr seid wahrscheinlich total verwirrt jetzt bei den ganzen fremden und komischen Namen. Das Alte Testament ist übrigens super, wenn man gerade Eltern geworden ist und nach Namen für seine Kinder sucht. Also Ehud, Sisera, richtig coole Namen. Genau. Und um ein bisschen die Verwirrung zu schlichten, die ihr jetzt in den Köpfen habt, ihr müsst euch diese ganzen verschiedenen Namen und Sachen nicht merken, weil das sind ganz viele Details. Eigentlich gibt es drei wichtige Leute in dieser Geschichte. Das ist eine ganz simple Geschichte und ich zeichne euch das mal auf. Wir haben einmal das Volk Israel und dann haben wir, ich kann es nachher wegwischen, ich brauche nämlich noch mehr Platz. Dann haben wir die Kanaaniter. Und die haben einen König, der heißt Jabin. Eine wunderschöne Krone. Und der Sisera, das ist sein Heerführer. Ein Schwert. Okay, das sind die Feinde, die unterdrücken die Israeliten. Und jetzt kommen zwei wichtige Leute, das sind unsere Helden in unserer Heldengeschichte dazu. Und zwar sind das einmal Deborah, die Prophetin, und dann Barak. Das ist der israelitische Heerführer. So, die bekämpfen die und am Schluss kommt raus, dass Israel wieder da ist und diesmal mit frohen Gesichtern und hier mit miesen Gesichtern. Also das ist eigentlich die Story. Die werden unterdrückt von denen, die kämpfen gegen die und es geht wieder gut aus. Der Rest ist Schnickschnack. Wir befinden uns gerade in der Reihe Wir sind Helden und ich möchte diese Geschichte kurz in das große Bild von der Bibel einordnen. Das ist total wichtig, weil man sonst die Bibel einfach missversteht. Die große Geschichte der Bibel ist, dass es einen Gott gibt, der sich ein Volk wählt, Menschen, mit denen er zusammen leben will und denen er eigentlich Gutes tun will und mit denen er die Welt teilen will. Und dieses Volk wählt er sich aus, damit will er die ganze Welt segnen. Und die werden aber versklavt in Ägypten. Und da leben sie als Sklaven, sie haben kein eigenes Land, sie haben keine Freiheit, sie haben nichts. Und die schreien zu Gott und Gott sagt, okay, ich rette euch aus Ägypten. Er führt sie raus aus Ägypten, aus der Sklaverei. Er schließt einen Bund mit ihnen, er gibt ihnen ein Gesetz, für wie sie leben sollen, schließt eine Freundschaft mit ihnen und dann führt er sie in ein Land, was er ihnen versprochen hat. Und da soll es ihnen wieder gut gehen. Und zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte sind wir in diesem Land, das heißt, die Israeliten haben ihr eigenes Land, aber wie wir gelesen haben, werden sie von den Kanaanitern unterdrückt. Das heißt eigentlich, obwohl sie ihr eigenes Land haben und es sollte ihnen total gut gehen, ist es nicht viel anders wie in Ägypten. Weil Unterdrückung hieß, sie konnten jederzeit ausgeraubt werden, vergewaltigt werden, keine öffentliche Sicherheit, man war einfach permanent Opfer 20 Jahre lang. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, weil es auch eine harte Geschichte ist, es geht um Krieg, am Schluss ist das ganze feindliche Heer tot und irgendwie hängt da noch Gott drin und das klingt so nach einer richtig unguten Kombination. Gott und Krieg, alles in einem, furchtbare Geschichte, was soll das eigentlich alles? Und es ist total wichtig, ich habe gesagt, dass wir es einordnen in die ganze Geschichte und wir lesen diese Geschichte heute nach Jesus und Jesus hat alles verändert. Ich möchte euch drei Dinge sagen, die Jesus verändert hat. Zum einen war damals das Volk Gottes, also Israel, gleichzeitig auch ein Staat, eine Nation. Das heißt, die hatten ihr Land, die mussten sich politisch organisieren, rechtlich organisieren, die mussten für ihre Sicherheit sorgen. Seit Jesus ist es anders. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, er hat eine Trennung gemacht zwischen der Politik und den Reichen und den Regierungen dieser Welt und seinem Reich. Und er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Also diese Trennung von Kirche und Staat, die wir haben, geht auch ein Stück weit auf Jesus zurück. Und das heißt, wir können nicht eins zu eins übertragen, was wir im Alten Testament lesen, wo die Situation so anders war, wo das gemischt war. Also das ist eine Sache, die sich geändert hat. Das zweite ist, ich habe schon gesagt, dass die Israeliten hier einen Bund mit Gott hatten. Und zwar war das der Sinai-Bund, der wurde am Berg Sinai geschlossen. Und dieser Bund sah so aus, dass Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und wenn ihr tut, was mir gefällt und meine Gebote einhaltet, meine Regeln einhaltet, dann werde ich euch segnen. Dann wird es euch gut gehen im Land, ihr werdet Freiheit haben, ihr werdet Gesundheit haben, ich werde euch beschenken, es wird toll sein. Wenn ihr nicht meine Gebote befolgt und mir ungehorsam seid, dann werdet ihr Krankheiten erleiden, dann werdet ihr bestraft werden, dann werdet ihr vertrieben werden, dann werdet ihr unterdrückt werden. Das waren also Bedingungen, die sie einhalten mussten, um den Segen Gottes zu bekommen. Und das ist genau das, was hier passiert in dieser Geschichte. Israel wendet sich ab von Gott und jetzt treten diese Konsequenzen ein, die Gott vorhergesagt hat und auf die sie sich auch eingelassen haben. Aber bei Jesus, seit Jesus, gibt es einen neuen Bund. Wir sind nicht mehr unter dem alten Bund. Ja? Es gibt eine ganz zentrale Stelle im Neuen Testament, wo es heißt, Moses hat uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus sind Gnade und Wahrheit gekommen. Und da geht es darum, dass Jesus einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Und in diesem neuen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, ist es so, dass Jesus den Fluch und die Strafe und die Konsequenzen auf sich genommen hat, die wir eigentlich verdient hätten, weil wir vieles tun, was Gott nicht gefällt. Und umgekehrt hat er als Einziger so gelebt, dass er den ganzen Segen von Gott verdient hat und den schenkt er uns. Das heißt, für uns gilt nicht mehr dieses Prinzip, ich tue was, was Gott nicht gefällt und dann werde ich dafür bestraft. Und ich tue was, was Gott gefällt und dann bekomme ich dafür Segen, sondern das ist durch Jesus jetzt aufgehoben. Jesus hat unsere Strafe getragen und hat uns den Segen geschenkt, den er sich verdient hat. Das heißt, wir haben einen anderen Bund. Das ist das Zweite, was sich seit Jesus geändert hat. Und das Dritte ist, dass wir viel mehr vom Herzen Gottes wissen und viel mehr Einblick haben als die Leute damals. Und Jesus hat nicht nur gelehrt, dass er gesagt hat, liebt eure Feinde,
sondern als er am Kreuz von seinen Feinden hingerichtet wurde, hat er für sie gebetet und gesagt, Vater, vergib ihnen. Und wir haben einen Einblick bekommen in Gottes Herz, in einen Gott, der seine Feinde liebt und der uns aufträgt, unsere Feinde zu lieben. Und das war damals auch noch nicht so klar ersichtlich. Das wussten die Leute damals noch nicht. Das heißt, wir haben drei grundlegende Unterschiede. Durch Jesus hat sich unser Verständnis von Gott, von der Welt, von Politik, von Ethik, von allem verändert. Und wir können nicht mehr da und wollen auch nicht mehr dahinter zurück. Das heißt, wir lesen diese krassen Geschichten im Alten Testament jetzt mit einer neuen Perspektive. Und obwohl es diese großen Unterschiede gibt, wo wir vorsichtig sein müssen, dass wir eins zu eins übertragen, was da damals passiert ist, auf heute, können wir aus dieser Geschichte drei Dinge lernen. Das eine ist, Gott erhört unser Gebet. Das zweite ist, Gott antwortet auf unkonventionelle Weise auf unser Gebet. Und das dritte ist, Gott besiegt unsere Feinde. So, jetzt brauche ich wieder Platz. Ich glaube, ich drehe die einfach mal um. Dieser Text steht im Richterbuch. Und im Richterbuch sind so ziemlich die grausamsten Geschichten, die man in der Bibel findet. Also wenn ihr mal ein bisschen Gruselhorror oder euch langweilig ist, dann lest mal das Richterbuch durch. Und es gibt so einen Zyklus, der sich wiederholt in diesem Buch. Und den male ich euch mal auf. Und den haben wir auch hier in den ersten Versen. Das Erste, was da steht, ist, die Israeliten tun, was Gott missfällt oder was in seinen Augen böse ist. Also ich überschreibe mal hier, das ist der Richterzyklus. Das Erste fängt oben an mit, sie tun, was böse ist. Die Konsequenz ist jetzt, dass sie bestraft werden dafür, dass sie unterdrückt werden. Das ist der alte Bund, unter dem die sind, der das zur Folge hat. Was passiert dann? Nächster Vers, die Israeliten schreien zu Gott um Hilfe, weil es ihnen so schlecht geht. Hilfe. Und jetzt setzt unsere Geschichte hier ein, dass Gott einen Richter schickt. Und das wiederholt sich in diesem Buch immer und immer wieder. Es gibt in diesem Buch 12 Richter, die Gott schickt, als Antwort auf den Hilfeschrei. Sagt, okay, euch geht's schlecht, ich möchte euch helfen. Und dann schickt er einen Richter. Und der befreit die Israeliten von der Unterdrückung, der stellt wieder Ordnung und Recht her im Land. Irgendwann stirbt der Richter. Einfach ein Kreuz. Die Israeliten vergessen, was passiert ist, tun wieder, was böse ist. Und der Zyklus geht von vorne los. Und wenn man dieses Buch liest, geht es einfach immer, immer weiter diesen Zyklus durch. Und irgendwann denkt man so, sind die eigentlich alle bescheuert? Also, sie lernen einfach nie aus der Erfahrung. Sie lernen nie aus der Geschichte. Und das Krasse ist, finde ich, dass Gott immer wieder auf diesen Hilfeschrei antwortet. Und eigentlich könnte Gott sagen, hey, ich habe euch gesagt, wenn ihr das tut, was ich nicht will, wenn ihr euch von mir abwendet, dann wird das diese und diese Konsequenzen haben. Ihr habt gesagt, wir haben das verstanden, wir wollen diesen Bund trotzdem eingehen, wir lassen uns drauf ein. Jetzt habt ihr das gemacht, ihr habt euch böse verhalten, ihr habt euch von mir abgewendet, jetzt sind die vorausgesagten Konsequenzen eingetreten und jetzt kommt die wieder angekrochen und sagt, oh, hilfe uns, uns geht so schlecht, hilfe uns, wie kannst du das nur tun? Gott könnte sagen, ihr seid selber schuld. Es ist keine Überraschung. Ich habe alles vorher gesagt, ihr habt euch darauf eingelassen, so soll es laufen. Was macht Gott? Er hat Mitleid mit ihnen, er hört auf ihren Hilfeschrei und er sagt, ich schicke euch einen Retter. Unglaublich. Das heißt, obwohl sie es selbst verschuldet ist, hört Gott ihr Gebet. Und wie viel mehr gilt das dann auch für Leid und Not, was wir erleben, was nicht selbst verschuldet ist? Und das ist auch total wichtig, dass diese Gleichung, wenn ich leide, wenn es mir schlecht geht, wenn schlechte Dinge passieren, dann bedeutet das, dass ich von Gott bestraft werde, die ist falsch, die stimmt einfach nicht. Die Bibel ist ganz klar, dass es viel Leid gibt, wahrscheinlich sogar das meiste Leid, was nicht auf uns zurückzuführen ist, was wir nicht selbst verantwortet haben und selbst, wofür wir selbst nicht schuldig sind. Und Hiob ist das beste Beispiel als ein Mensch in der Bibel, der leidet, obwohl er nichts falsch gemacht hat, der zu Unrecht leidet. Und das ist einfach eine Ermutigung für uns, egal ob unsere Situation selbst verschuldet ist oder nicht, können wir aus dieser Geschichte lernen, es lohnt sich, zu Gott zu beten. Es lohnt sich, Gott um Hilfe anzurufen, weil Gott ein Gott ist, der gerne hilft. Und das Krasse, was noch krass ist, finde ich, ist, dass dieser Zyklus halt irgendwie unglaublich oft abläuft in diesem Buch. Einmal, zweimal, dreimal, es wiederholt sich die ganze Zeit. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir uns mal in Gottes Lage versetzen würden, würde sagen, ich glaube langsam, die nutzen mich einfach aus. Die machen bewusst das, was falsch ist, kommen nachher angekrochen, um mich um Hilfe zu rufen, und dann machen sie wieder bewusst, was falsch ist, und kommen wieder angekrochen und wollen meine Hilfe, und dann machen sie wieder bewusst, die nutzen mich einfach aus. Und es stimmt eigentlich auch, das ist nicht die Vorstellung, die Gott hatte von der Beziehung mit seinem Volk. Er wollte nicht einfach nur die Notlösung sein, der immer einspringen muss, wenn es den Leuten schlecht geht, aber sonst ist ihnen Gott ziemlich egal. Das ist keine Beziehung. Gott will eine Beziehung, wo wir ihn permanent wertschätzen, ob es uns gut geht oder nicht, wo er an sich für uns ein Wert ist, wo er nicht nur einfach nur der Problemlöser ist, der immer dann reinkommt, wenn es uns schlecht geht. Und obwohl die das aber so leben, geht Gott immer wieder auf ihre Gebete ein und sagt, und trotzdem habe ich euch so lieb und trotzdem seid ihr mir so wichtig, dass ich eure Gebete erhöre und dass ich euch einen Retter schicke. Und ich finde das unglaublich, wie geduldig Gott ist, wie viel Gnade der hat, sich immer wieder auf sowas einzulassen. Gott erhört unsere Gebete. Wann hast du das letzte Mal zu Gott geschrien und Gott um Hilfe gebeten? Weil es dir nicht gut ging, weil du eine Situation hattest, wo du gemerkt hast, ich komme allein nicht klar. Gott freut sich darüber. Das zweite ist, Gott antwortet auf unkonventionelle Weise. Also die Antwort auf diesen Hilfeschrei sind die Richter. Und wenn man die sich anschaut, dann sind die Richter ziemlich komische Figuren. Eigentlich sind es mehr Karikaturen von Helden als echte Helden. Die entsprechen alle nicht den damaligen Konventionen für einen starken Retter, für einen Held. Da ist zum Beispiel der Ehud, der wird im ersten Vers erwähnt, weil er gestorben ist. Einer der ersten Richter, der ist Linkshänder. Wer von euch ist Linkshänder? Hier ein paar. Als Linkshänder ist man doch echt benachteiligt manchmal, oder? In der Schule und so. Es ist echt hart. Also es tut mir echt leid für euch. Und das war damals auch so, dass Linkshänder, die mussten trotzdem mit rechts kämpfen und dadurch waren die voll im Nachteil. Und es waren nicht, also man war einfach, man hatte Pech gehabt, wenn man Linkshänder war. Ja? Und Ehud war ein Linkshänder. Und Gott wählt sich als Richter und Retter einen Linkshänder, um sein Volk zu retten. Das passt nicht in die damaligen Konventionen. Das war nicht, das hätte niemand vorhergesagt. Niemand hätte gesagt, wir brauchen jemanden, der uns errettet, weil es uns so schlecht geht, lass uns den Linkshänder nehmen. Es gibt den Gideon, der vielleicht ein bisschen bekannter ist. Gideon ist ein total ängstlicher Typ. Der hat überhaupt keinen Mut. Der macht nur Nacht- und Nebelaktionen und versteckt sich. Der hat keine militärische Erfahrung. Der ist die aussichtsloseste Person, um ein Heerführer zu sein, um sein Volk zu befreien. Und Gott nimmt den Gideon und sagt, mit dem rette ich mein Volk. Jephthah ist einer Richter, der später kommt. Das ist ein Sohn von einer Hure. Und eine der furchtbarsten Geschichten, der opfert seine Tochter am Schluss. Richtig furchtbar. Einen absoluten Außenseiter, ein Typ, der wirklich ein moralisches, ethisches Problem hat. Gott nimmt den und rettet damit sein Volk. Oder Simson, vielleicht auch von dem einen oder anderen bekannt. Ein Typ, der ein bisschen wie Popeye so übermenschliche Kraft hat. Nicht vom Spinat, sondern von seinen langen Haaren. Klingt genauso absurd. Und der Typ kann sich einfach nicht selber beherrschen. Und der hat voll das Problem mit Frauen. Der hat eine Schwäche für Frauen und lässt sich mit jeder ein und erzählt denen alles und alle seine Geheimnisse. Ist auch eine moralisch zwiespältige Gestalt. Und Gott nimmt den Simson, um damit sein Volk zu befreien. Also wenn man sich diese Geschichten durchsieht, denkt man, das gibt's doch gar nicht. Ausgerechnet diese Leute nimmt Gott. Das hätte niemand damals gedacht. Und die Deborah, die in unserer Geschichte vorkommt, die kommt eigentlich am allerbesten weg. Also die ist wenigstens ein Vorbild. Aber, ja, was macht Deborah eigentlich besonders? Einmal, sie ist eine Prophetin. Das heißt, ein Prophet ist jemand, der Gottes Wort hört, Gottes Stimme hört und das an die Leute weitergibt. Und die Deborah hat einfach einen super guten Draht zu Gott. Und die hört Gottes Stimme und die sagt dann dem Volk an, was Gott gesagt hat und was Sache ist. Deswegen kommt von ihr auch der Vorschlag, dass sie sagt, Gott hat gesagt, Barak, hol dir ein Heer zusammen, ich werde euch befreien. Sie hört Gottes Stimme, sie gibt es weiter, sie gibt die Anweisung, sie ist eine Prophetin. Das macht sie besonders. Dann ist sie außerdem eine Richterin. Das heißt, sie hat die juristische Gewalt im Land. Immer wenn es einen Streitfall gibt, irgendeinen Rechtsfall, irgendein Problem, dann kommen die Leute zu ihr und sie schlichtet die Fälle. Das heißt, sie ist eine kompetente Frau, die eine Regierungsfunktion ausübt in dem Land. Und was ich total cool finde, ist, sie hat eine eigene Palme, die Deborah-Palme, unter der sie sitzt. Kann ich mir irgendwie so super vorstellen, mit Hängematte so, Strohhalm im Mund, keine Ahnung. und dann kommen so die Leute an. Also ich stelle mir das irgendwie cool vor, hätte auch gerne meine eigene Palme. So alles besondere Merkmale von ihr. Was sie auch besonders macht, ist im Gegensatz zu allen anderen Richtern, das sind alles Kämpfer. Das heißt, die ziehen in den Krieg und die schwingen das Schwert und bringen Leute um. Und Deborah ist aber keine Kämpferin. Und deswegen kommt dann der Barak ins Spiel, der das quasi für sie übernimmt. Der quasi der Mann ist, der dann in den Kampf zieht, die Armee befehligt. Und das macht sie nicht. Aber die Deborah ist eine total tolle Frau, eine kompetente Frau. Und für damalige Verhältnisse war das völlig unkonventionell. Das war eine patriarchalische Gesellschaft, in der eigentlich Männer nur gekämpft haben, in der nur Männer regiert haben, in der Männer diese Ämter inne hatten. Und hier ist es eine Frau. Das heißt, Gott wählt wieder jemanden, die nicht in das Schema von der Gesellschaft passt, die nicht den Konventionen entspricht. Und Deborah ist als Autorität im Land total akzeptiert. Sie ist so akzeptiert, dass Barak sagt, wo sie ihm sagt, geh in den Krieg, sagt er, ich gehe nicht ohne dich. Manche Leute denken, dass er einfach ein Angsthase ist und sie mit dabei haben will. Ich glaube, dass es mehr eine Wertschätzung ist, dass er checkt, boah, was kann mir Besseres passieren, als diese kompetente Frau, die so viel Weisheit hat und so viel Ahnung hat und so einen direkten Draht zu Gott hat, in meiner schwierigsten Herausforderung bei mir zu haben. Und er möchte, dass er in jeder Situation, gerade auch im Kampf, eine Person da hat, die von Gott hört und die Gottes Wort in seine Situation reinsprechen kann. Aber wenn man die Leute damals gefragt hätte, wer wird es wohl sein, der uns rettet? Wen wird uns Gott wohl schicken? Dann hätte niemand gesagt, die Deborah. Hätte niemand gesagt damals. Warum wählt Gott solche Leute, die für die Leute damals einfach nicht in Frage kamen? Ich glaube, das eine ist, Gott will unsere Vorstellungen auf den Kopf stellen. Also er will einer patriarchalischen Gesellschaft damals zeigen, was für einen Wert und was für eine Begabung Frauen haben. Und er will ihnen sagen, hey, Leute, die für euch disqualifiziert sind, die sind für mich noch lange nicht disqualifiziert. Er definiert Held sein neu. Er möchte sagen, Helden sind fehlerhafte, schwache Personen, die mir in schwierigen Lagen vertrauen. Also Gott möchte herausfordern und sagen, ihr müsst umdenken. Eure Vorstellungen entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Und das kommt ganz krass zum Höhepunkt, ein paar tausend Jahre später, als Jesus auf die Welt kommt und am Kreuz für uns stirbt. Wenn man es einfach mal von außen betrachtet, diese Geschichte, da ist ein jüdischer Wanderprediger in Palästina, der vor den Römern hingerichtet wird. Und dieser Typ soll der Retter der Welt sein. Das klingt auch mal total absurd. Das ist überhaupt nicht naheliegend. Da würde niemand drauf kommen, zu sagen, der Retter der Welt wird so ein jüdischer Wanderprediger sein, der an einem Kreuz endet. Aber es ist wieder das gleiche Ding. Gott arbeitet unkonventionell. Er nimmt die Leute, mit denen niemand rechnet. Und er stellt unsere Vorstellungen auf den Kopf. Und er benutzt jemand Demütiges und Unscheinbares, um die Welt zu verändern. Das ist das eine, was er machen will. Und das andere ist, er will klarstellen, wenn ich euch rette, wenn ich eingreife, wenn ich euer Gebet erhöre, dann habt ihr euch das nicht selbst zu verdanken. Dann ist es nicht eure Schleue oder euer guter Plan oder eure Fähigkeit, die euch rettet. Sondern Gott möchte klarstellen, ich bin derjenige, der das macht. Es ist meine Idee, ich mache es auf meine Art und Weise, wie ihr es euch nie hättet denken können, und ich bin derjenige, der euch rettet. Gott ist der wahre Held in dieser Geschichte. Gott ist der wahre Held in jeder Geschichte der Bibel und Gott will der wahre Held in unserer Lebensgeschichte sein. Und warum macht er das? Er möchte auch schlussendlich die Ehre dafür bekommen. Denn immer wenn Gott Gebete erhört, immer wenn er rettet, immer wenn er eingreift, dann soll er auch die Ehre dafür bekommen, weil sie ihm zusteht. Und nach diesem vierten Kapitel gibt es ein fünftes Kapitel, wo dieser Sieg nochmal verarbeitet wird in Liedform, als Gedicht. Und da passiert genau das, da wird diese Erfahrung, dass Gott gerettet hat, umgewandelt in Anbetung und in Lob Gottes. Und das ist das, was Gott machen will. Er möchte, dass wir erleben, wie er rettet, wie er eingreift, wie er was macht, was sich niemand hätte ausdenken können und wie wir dann dankbar und ihn dafür loben und anbeten. Und das Dritte ist, also Gott antwortet auf unkonventionelle Weise und das Dritte ist, Gott besiegt unsere Feinde. Die Israeliten hier, die sind in einem völligen Kräfteungleichgewicht. Wer von euch kennt das Spiel Age of Empires? Hier so ein paar Zocker hier. Ja? Age of Empires, total cooles Spiel. Im Prinzip hat man seine Zivilisation, fängt irgendwie in der Steinzeit an und versucht, die zu entwickeln. Und dann gibt es noch andere Zivilisationen und man kämpft gegeneinander und die spannende Frage ist, wer entwickelt sich schneller? Und der Aaron, der mag das Spiel sehr, der hat mir erzählt, dass er so eine Strategie hatte, wie er es geschafft hat, sich immer möglichst schnell zu entwickeln, sodass er quasi ein paar Zeitalter den anderen voraus ist. Und dann kann er irgendwie mit, was weiß ich, Atombomben oder irgendwelchen Kampfrobotern die Leute im Mittelalter einfach platt machen und die haben keine Chance. Ja? Genau, technische Überlegenheit, zivilisatorischer Fortschritt ausnutzen, um dann Leuten chancenlos einfach platt zu machen. Ja, da freut sich das Gamerherz. Und genau so eine Situation haben wir eigentlich in dieser Geschichte. Ja? Die Kanaaniter, die haben Eisenwagen, 900 Eisenwagen, das heißt, die sind in der Eisenzeit. Aber die Israeliten sind noch nicht in der Eisenzeit angekommen, die können noch kein Eisen herstellen. Die haben keine Eisenschwerter, keine Eisenwagen, die sind noch in der Bronzezeit. Das heißt, wir haben hier so einen Unterschied in der technologischen Entwicklung, dass die einfach null Chance haben. Die haben keine Aussicht. Auch mit 10.000 Mann haben die keine Chance gegen 900 eiserne Streitwagen. Das ist eine klassische David-Goliath-Situation. Das ist der kleine David-Pimpf mit 3 Steinchen, 0 militärische Erfahrung und er ist ein 3 Meter, 4 Meter Typ, keine Ahnung, wie groß der war, habe ich vergessen, der jahrelang nichts anderes gemacht hat, als zu kämpfen und der die beste Ausrüstung der Welt hat. Und genauso ist die Situation hier. Völlig aussichtslos. Aber was bei Gott zählt, ist nicht, wie aussichtsreich oder aussichtslos eine Situation ist, sondern bei Gott zählt das Vertrauen, der Glaube an ihn. Und das ist der einzige Grund, den es gibt, in diesen Kampf zu ziehen. Der einzige Grund ist, Gott hat gesagt, wir werden gewinnen. Es gibt keinen anderen Grund, der dafür spricht. Alles andere spricht voll dagegen. Und für Israel ist dieser Kampf total aussichtslos gegen die Kanaaniter. Aber für die Kanaaniter ist der Kampf gegen Gott völlig aussichtslos. Weil Gott einfach nochmal ein paar mehr Mittel hat als wir Menschen. Er hat schließlich das Universum geschaffen. Wir wissen nicht genau, was Gott gemacht hat, was da passiert ist. In dem Lied wird viel von den Naturgewalten gesprochen. Und ich vermute mal, dass Gott damit gearbeitet hat, irgendwie mit Wetter, Regen, dass der Bach angeschwollen ist, es richtig schlammig wurde und die eisernen Wagen stecken geblieben sind. Ist eine Vermutung, könnte so sein, muss nicht so sein. Auf jeden Fall hat Gott einfach nochmal mehr Möglichkeiten und hat den Vorteil der Kanaaniter ausgeschaltet und hat sie in Verwirrung geworfen und hat sie besiegt. Und es ist sehr interessant, in Vers 14 steht, dass Gott dem Herr vorausgezogen ist in den Kampf. Gott ist derjenige, der vorauszieht und der diesen Kampf gewinnt. Er ist eigentlich derjenige, der kämpft, nicht die Israeliten. Gott ist derjenige, der dann auch dafür die Ehre bekommt. Wahrscheinlich habt ihr jetzt wieder die Frage im Kopf, warum muss überhaupt hier Kampf passieren? Warum dieses ganze Kriegerische? Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist zum einen der historischen Situation geschuldet, dass wir hier eine Überlappung haben von Staat und Volk Gottes in einem. Aber es ist auch einfach so, dass in unserer gefallenen Welt, wo es viel Schlechtes gibt, mit Krieg und Kampf zu rechnen ist. Also Gott hat sich am Anfang eine Welt gewünscht, wo es nur Frieden gibt, wo es keinen Krieg gibt. Aber der Krieg und Tod ist in die Welt gekommen, weil sich die Menschen von ihm abgewandt haben. Und Gott wird wieder eine Welt schaffen, in der es keinen Krieg gibt, kein Leid, kein Unrecht. Aber jetzt sind wir in dieser Zwischenzeit. Und da ist es einfach so, dass das Böse auch eine Realität ist. Ich glaube, am besten können wir das vielleicht verstehen, wenn wir uns nochmal erinnern an den Zweiten Weltkrieg, wo die Alliierten ja auch in den Krieg gezogen sind. Stellt euch vor, sie hätten das nicht gemacht. Wir hätten einfach die Appeasement-Politik von Chamberlain weitergeführt. Man hätte Hitler einfach gewähren lassen. Dann wären wir heute in einem Nazi-Europa. Das wäre furchtbar. Das Böse hätte gesiegt. Es war wichtig, dass in der Situation jemand angetreten ist und gesagt hat, wir müssen uns dem Bösen entgegenstellen. In einer nicht idealen Welt ist es einfach notwendig, zu kämpfen. Und vor ein paar Wochen war ja das 70. Jubiläum von der Befreiung vom Bergen-Belsen, von dem Konzentrationslager. Und die Engländer haben das befreit und die sind da hingekommen und haben Leichenberge angetroffen, wirklich furchtbar. Aber einer der Soldaten, der Befreier, hat dann gesagt, jetzt wissen wir, wofür wir gekämpft haben und wofür wir unser Leben gelassen haben. Dieses Böse, was sich nicht in Worte fassen lässt, das musste bekämpft werden. Und dafür hat es sich gelohnt, auch einen hohen Preis zu zahlen. In einer gefallenen Welt, wo das Böse real ist, muss es das geben. Wenn die IS angreift und man selbst betroffen ist, dann kann man nicht einfach sagen, wir machen nichts und lassen uns einfach platt machen. Da ist politisch und militärisch eine Reaktion gefordert. Aber auch darin ist eine gute Nachricht für uns, auch wenn es nur irgendwie unschön ist. Denn es zeigt uns, dass Gott das Böse auch ernst nimmt. weil Gott auch jemand ist, der sagt, ich kämpfe gegen das Böse. Ich tue etwas dagegen. Ich bin nicht passiv. Ich lasse das nicht einfach seinen Lauf nehmen, sondern es ist mir so wichtig und ich werde dem ein Ende setzen. Ein Gott, der nur lieb ist, bei dem es keine Konsequenzen gibt, dem das Böse irgendwie egal ist, der es einfach laufen lässt, wäre kein gerechter und guter Gott. Und hier ist es an einem Punkt gekommen, wo dieses Volk, die die Israeliten unterdrücken und wirklich grausam gegen sie vorgehen und vieles tun, was nicht gut ist, wo Gott einfach sagt, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich dem ein Ende setze. Und Gott hat das Recht dazu, weil er uns gemacht hat. Und wir unser Leben vor ihm verantworten müssen. Und aus Gottes Sicht gibt es Gründe dafür zu sagen, jetzt ist Schluss, hier ist ein Schlusspunkt erreicht. Aber was uns das Buch Richter lehrt, ist, dass die Bösen nicht nur die anderen sind. Wir teilen die Welt gerne so ein, in die Guten und die Bösen, und wir sind meistens auf der guten Seite. Das ist einfach irgendwie praktisch. Ja? Die Bösen sind immer die anderen. Das Krasse am Richterbuch ist, dass dieser Zyklus hier nicht nur ein Zyklus ist, sondern eine Abwärtsspirale. Denn mit jedem Zyklus wird das, was im Volk an Bösen passiert, immer schlimmer. Und deswegen sind da die grausamsten Stories drin. Es ist eine Geschichte von der Degeneration vom Volk Gottes. Am Schluss von dem Buch sind die genauso schlimm wie alle anderen Völker um sie auch, wenn nicht sogar schlimmer. Da passieren genau die gleichen Horrorszenarien, furchtbare Geschichten, wo man merkt, die sind keinen Deut besser als alle anderen. Und deswegen zeigt uns das Buch Richter, dass die Linie zwischen Gut und Böse nicht zwischen verschiedenen Menschen läuft, sondern die läuft genau zwischen unser eigenes Herz. Und deswegen ist das Wichtigste gar nicht, dass wir vor allem von äußeren Feinden gerettet werden, sondern dass wir von uns selbst gerettet werden. Das ist das, was das Buch Richter zeigt. Das Problem liegt hier im Herzen der Israeliten. Und das muss gelöst werden. Weil wenn sie hier verändert werden, von innen verändert werden, dann braucht der Zyklus gar nicht erst anzufangen. Und all diese Richter, die Gott geschickt hat, die haben das offensichtlich nicht geschafft. Weil mit jedem Zyklus wird es schlimmer. Und obwohl sie für eine kurze Zeit Frieden herstellen und Ordnung herstellen, verändern sie das Herz vom Volk nicht. Und stoppen diese Spirale nicht. Und deswegen ist es eine oberflächliche Rettung, die nur so lange andauert, bis der Richter stirbt und dann wieder von vorne anfängt. Und Gott möchte die wahre Wurzel unseres Problems anpacken. Und es sind nicht andere Menschen in unserem Leben, das sind nicht unsere vermeintlichen Feinde, sondern die wahre Wurzel, das wahre Problem in unserem Leben ist unser eigenes Herz. Und da, wo unser eigenes Herz auch zum Bösen neigt und Böses tut. Und dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist der ultimative und bessere Richter und Retter als all die Richter in diesem Buch. Zum einen ist er fehlerlos und hat nicht diese Schlagseiten. Zum anderen setzt Jesus genau da an, wo die nicht ansetzen. Er setzt nicht bei militärischer Gewalt an. Er setzt nicht bei Politik an, sondern er setzt beim Herzen des Menschen an und möchte das Herz verändern und möchte diesen Zyklus im Keim ersticken und von Anfang an unterbrechen. Und das macht Jesus zum Retter der Welt, zum wahren Helden unter allen Helden. Alle Helden, die wir in dieser Reihe angeschaut haben, sind Schatten, sind schwache Abbilder von dem perfekten Helden, von dem wahren Helden, den wir alle brauchen, nämlich von Jesus. Und wir sind nur Helden, wenn wir uns von Gottes wahren Helden, Jesus, retten lassen und ihm unser Leben anvertrauen.